New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. Dein Podcast rund um das Thema generative KI. Ich bin Jens und ich habe heute das Vergnügen, mit Michael zu sprechen. Michael ist Head of AI und Go-to-Market bei ServiceNow für den EMEA-Bereich. Und mit ihm habe ich über das Thema Agenten gesprochen, aber auch über die KI-generierten Abenteuer seiner Tochter. Also ganz bunter Blumenstrauß, den wir heute mitgebracht haben im KI-Bereich. Gleichzeitig auch das Thema Agenten natürlich. Wo macht es Sinn? Was gibt es schon für Use Cases, die auch ServiceNow sehen? Und wo machen vielleicht Agenten gar keinen Sinn? Wie sollte man mit dem Thema starten? Wie sieht man das Ganze? Also sehr, sehr viele kleine und große Nuggets hier dabei, um bei dem Thema ein bisschen besser Bescheid zu wissen. Und was hat eigentlich KI-Agenten mit Gru und den Minions zu tun? All das in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und jetzt lasst uns mal starten. Ja, Michael, schön, dass du am Start bist und wir heute über KI-Agenten und alles drumherum so ein bisschen sprechen können. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dir mal vor, wer bist du, was machst du und was hast du eigentlich mit KI am Hut?
Cool. Ja, erstmal hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin der Michael, ich bin aktuell Head of AI Go-to-Market bei ServiceNow, zuständig für EMEA Central, das bedeutet Deutschland, Österreich, Schweiz und CEE. Und ja, wie komme ich zu KI? Das ist ganz spannend. KI gibt es ja tatsächlich schon seit 50, 60 Jahren tatsächlich. Angefangen hat es mal unter dem ganz spannenden Wort Statistik. Genau, ich habe tatsächlich Mathe studiert und habe immer damit gehadert, weil ich nicht verstanden habe, was man mit Mathe und Programmieren anstellen kann. Ich habe das immer irgendwie nicht ganz verstanden und vor 10 Jahren hatte ich das Glück und an der Stelle muss ich es natürlich erwähnen, Texas Instruments hat tatsächlich das erkannt, was Mathe und Programmieren in Kombination können, haben mir nach 3 Werkstudententätigkeiten auch einen Job angeboten und mich sozusagen auf den KI-Journey gesetzt und über verschiedenste Rollen von Hands-on bis jetzt Sales habe ich gefühlt alles gemacht, nicht alles, aber vieles. Und genau, deswegen ist klar, wie dann die ganzen Generative AI-Geschichten gekommen sind, hat diese ganze KI-Welle nochmal einen neuen Lauf genommen. Und ich finde es immer wieder schön, diese Welle zu reiten. Es macht Spaß.
Das ist unglaublich. Wir haben ja schon im Vorgespräch da viel drüber philosophiert und eigentlich sind wir uns einig, krasse Zeit, in der wir gerade leben, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, du hast alle Bereiche schon irgendwie durch, im Maschinenraum, jetzt Sales. Warum verkaufst du jetzt mehr, als du bastelst? Nein, nicht übertrieben, wahrscheinlich wirst du selber noch sehr hands-on sein, aber fällt es dir schwer manchmal jetzt diesen Praxisbezug nicht mehr zu haben?
Tatsächlich gar nicht. Spannend ist, es ist witzig, wenn du sagst, basteln. Ich bastel tatsächlich nicht mehr als Programmierer, sondern natürlich mit den klassischen Tools, die es gibt, sei es ein ChatGPT oder ein ChatLLM oder wir haben im Vorgespräch über zig andere gesprochen. Man bastelt natürlich noch, um auch up-to-date zu bleiben. Aber ich bin von meiner Persönlichkeit schon immer jemand gewesen, der immer gern mit Leuten gearbeitet hat. Der klassische Programmierer, ohne jetzt irgendwelche Stereotypen zu bedienen, aber der klassische Programmierer sitzt ja auch gerne mal in Ruhe 8 Stunden und programmiert.
Im Keller wahrscheinlich meistens.
Im Keller, genau, im dunklen Keller. und mich hat das immer frustriert. Ich wollte immer was anschieben und Ideen generieren und Leute begeistern mit dem Thema. Und das geht zwar als Programmierer in gewisser Weise auch, aber als Programmierer muss man natürlich auch Dinge dann nehmen, bauen, über die Ziellinie schieben und während die neueste Innovation schon am Markt ist, hänge ich noch an der alten Innovation fest, weil ich die über die Ziellinie schieben muss. Das hat mich über die Jahre irgendwann so frustriert, dass ich den Pivot Richtung Sales gemacht habe und ja, ich mag das einfach. Ich rede den ganzen Tag über KI. Das ist traumhaft.
Das heißt, ich meine, das ist jetzt nicht der typische, sag ich mal, Programmierer-Werdegang. Das heißt, auch so ein Karriere-Pivot ist, glaube ich, bei dir ein ganz schönes Beispiel auch möglich. Würdest du denn sagen, dass dein Wissen aus der alten Programmierwelt dir jetzt im Sales enorm weiterhilft, weil du jetzt wahrscheinlich viel mehr auch konkreter werden kannst, oder?
Genau. Also ja und nein. Ja, weil klar, wenn ich heute, und das ist Teil meines Jobs, dass ich mit dem Head of AI von einer Firma spreche, dass auch der CIO von Firmen Die haben natürlich eine Idee, was KI ist und wie KI funktionieren soll. Die gucken jetzt nicht nur meinen aktuellen Arbeitgeber als Vendor an, die sprechen natürlich mit den Hyperscalern, mit anderen Anbietern. Und dazu wissen, wie sich die unterscheiden und differenzieren, was die Hürden sind oder was auch die Benefits von verschiedensten Plattformen sind, hilft mir enorm weiter. Plus, klar, es gibt mir Credibility, wenn ich sage, ich habe selber KI gebaut und in Produktion gesetzt. Das erzeugt meistens noch so einen Aha-Effekt, dass ich nicht nur ein Sales-Mensch bin. Auf der anderen Seite ist es ein Riesenproblem manchmal, weil man natürlich auch weiß, wenn man irgendwie auf LinkedIn Marketing sieht, so, oh, wir können das ganz gut, und man versteht die Technik dahinter und guckt dann hinter den Vorhang und versteht dann, eigentlich stimmt das alles so nicht oder eigentlich ist es nicht so oder eigentlich ist es viel komplexer, als es dargestellt wird. Kann man natürlich im Sales nicht sagen, alles viel komplexer, und das macht es dann spannender, sagen wir so. Man muss da an seinem Wording ein bisschen arbeiten.
Ja, verstehe. Aber ich glaube, man kann halt ein paar Sachen nochmal anders durchdenken und versteht auch den Hintergrund. Ich glaube, das merkt man auf der anderen Seite auch noch. Jetzt in deiner Position als Head of AI, das ist natürlich ein schöner Titel. Was machst du denn den ganzen Tag eigentlich? Also du berätst Unternehmen, wie sie KI implementieren, oder was ist deine Head of AI Go-to-Market-Rolle?
Sehr spannend. Ich muss dazu sagen, also ich glaube, das hatte ich gar nicht erwähnt, genau, ich komme ja von AWS, ich war vorher beim Hyperscaler, und was man bei einer Firma wie Amazon lernt, ist so ein bisschen diese Leadership Principles, und zwei von denen sind Customer Obsession und Think Big, also zu überlegen, was ist das Kundenproblem und welche Visionen kann ich denn dem Kunden mitgeben, um sich zu transformieren. Und viele meiner Freunde verstehen auch meinen Job immer gar nicht. Wenn die Frage stellen, was machst du eigentlich den ganzen Tag, dann sage ich, ich verkaufe die Zukunft. Das ist so, wie ich das in einem Satz quasi etwas unhumble erzählen würde. Aber es ist genau das, was ich mache, dass Kunden, die sich zum Beispiel für unser Produkt interessieren und sagen, okay, klassisches Beispiel, die haben ein Service Desk, wo die entweder selbst in-house oder über eine Third Party ihr Service Desk operieren, sei es für HR, IT oder beides. Und der Shift geht ja eher Richtung Zero Service Desk. Also, dass ich den Leuten so viel Self-Service biete, dass ich eigentlich niemanden mehr brauche, der eine Frage beantwortet oder ein Ticket bearbeitet. Und da dann eine Vision aufzeigen, wie komme ich da hin? Und das macht halt dann Spaß, wenn man selber schon KI gemacht hat, weiß man, dass KI nicht einfach ein Schalter ist, den man umlegt und dann ist es da, sondern wirklich eine Roadmap aufzeigen, zu sagen, okay, guck mal, wenn du dich auf den Pfad begibst, dann sind das die 2-3 Jahre an Weg, die du gehen musst. Es gibt Monate, die werden richtig hart, und es gibt Monate, die werden richtig gut. Es ist aber ein Weg, es ist ein Marathon. Und dann muss man natürlich aufzeigen, wie kann zum Beispiel unsere Technologie auf dem Weg helfen zu einem Zero Service Desk? Wie kann ich hier helfen, einen Kunden zu transformieren? Und das ist ein Teil meines Jobs, neben vielen anderen Dingen, aber das ist, glaube ich, das, was mir am allermeisten Spaß macht, ist so ein bisschen den Kunden zu inspirieren und eine Stütze zu geben, wie komme ich da hin?
Mega spannend. Und wenn du dann die Zukunft verkaufst, also stelle ich mir gerade so bei so einem Partygespräch vor, so, was machst du so, Michael? Ja, ich verkaufe die Zukunft. Okay, ja klar, ich gehe jetzt mal zum Essen. wie schätzt du das ein? Du sprichst mit vielen Unternehmen, auch vielen Großunternehmen, jetzt auch in Deutschland und im Dachraum. Zukunft verkaufen ist natürlich was, hier in den nächsten 3-4 Jahren passiert was. Wie weit ist die Distanz von, in deinem Gefühl, deutschen Unternehmen nah am aktuellen Stand zu sein oder an der Zukunft? Also verkaufst du was, wo du sagst, gut, ist eigentlich in einem halben Jahr irgendwie schon gut möglich, für dieses aber halt auch unglaubliche Zukunft? Oder hast du auch das Gefühl, dass viele auch schon so innovativ sich entwickeln, mit der Technologie weiterkommen, dass man sagt, ja gut, ich verkaufe jetzt gerade eine Zukunft, wo ich selber noch gar nicht genau weiß, geht das überhaupt? Aber die sind halt schon so weit.
Spannende Frage. Und ich würde sagen, alles und mehr, was du gerade gesagt hast. Es hängt vom Kunden ab, der Industrie ab, auch wo die stehen in ihrem ganzen Daten- und KI-Journey. Und also bevor ich die Frage beantworte, muss ich dazu sagen, das ist genau das, warum ich den Job so mag, weil ich eben nicht einen Kunden habe, wo ich jeden Tag über den gleichen Status quo spreche und dann anschiebe, sondern so viele Kunden, man muss immer dieses Denken umsatteln. Wo steht der gerade, der Kunde? Was braucht der? Und wir haben tatsächlich Kunden, die sind einfach schon so weit, die sagen, ist vielleicht jetzt nicht, Es gibt deutsche Kunden, die sind schon sehr weit, aber es ist gerade vor allen Dingen aus dem UK, habe ich viele Beispiele, wo Kunden schon so weit sind, dass sie sagen, so, wir haben einen klaren Plan, wir bauen jetzt nicht irgendwie fancy links und rechts, sondern wir haben eine ganz klare Strategie und Struktur und die ziehen wir durch. Die sind extrem agil, denen, ich habe es, glaube ich, im Vorgespräch erwähnt, also wir bringen ja alle 90 Tage neue KI-Feature raus. Und da gibt es Kunden, die einfach sagen, so, wenn ich schon dieses Produkt kaufe, dann möchte ich auch diese Feature alle 90 Tage gleich adaptieren können. Und die wollen die Agility. Es gibt dann das andere Gegenbeispiel, dass Kunden kommen und sagen, du, ist cool, dass ihr alle 90 Tage was Neues released und auf den Markt bringt, aber wir kommen jetzt schon nicht hinterher. Also wir sind jetzt schon verloren an der Stelle. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wo wir anfangen sollen. Und ihr überfordert uns an der Stelle. Und wir machen das als Firma natürlich nicht bewusst, deswegen wir wollen unsere Kunden überfordern, sondern wir wollen natürlich mit dem Markt Schritt halten. Aber an der Stelle merkt man natürlich, wo so ein Enterprise steht. Und aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, glaube ich, hängt es ganz viel an der Strategie, die die haben, aber dann auch am Change Management. Also wie kann ich die Leute mitnehmen auf dem Weg, KI in den Arbeitsalltag zu integrieren? Und da gibt es halt die Top-Down-Entscheidungen, wo es Unternehmen gibt. Es gibt ganz viele bekannte Beispiele, die ich leider nicht nennen darf, aber kennt man natürlich, wo dann vom Management, vom C-Level kommt, in jeden einzelnen Geschäftsprozess muss KI rein in den nächsten 2 Jahren und jeder muss KI nutzen und jeder ist auf dem KI-Journey mit dabei. Es kommt dann von oben und bei manchen ist es mehr ein Bottom-up, wo unten einige wollen, aber oben weiß man nicht so recht, wie gehen wir damit um. Und es klingt zwar jetzt irgendwie wie eine schwierige Challenge, aber andererseits ist es eine super anspruchsvolle Geschichte. Wenn wir als Firma oder egal welche Firma den Enterprises helfen können, diese Hürden zu überwinden und den Weg zu gehen, dann kriegen wir vielleicht ultimativ einfach richtig gute Enterprises in EMEA, die dann auch, wir reden auch viel von Unabhängigkeit, von gewissen Situationen, dass wir die da hinkriegen. Das ist cool, dass wir das über KI machen können. Das ist mega.
Ja, und dann macht das auch so ein spannendes Thema. Und so vom Gefühl her, wenn du so mit den Kunden, mit denen du arbeitest, so einschätzen müsstest, würdest du sagen, weiß nicht, prozentual aufgeteilt, mehr, die sagen, boah, 90 Tage, ich komme noch nicht mal hinterher, wenn ihr alle einmal im Jahr was released? Oder würdest du sagen, schon Innovation getrieben, das sind schon die meisten. So, wenn du ganz grob prozentual einschätzen würdest bei den Firmen, mit denen du zusammenarbeitest, wo stehen wir da gerade?
Also Bauchgefühl hätte ich jetzt sofort 50-50 gesagt.
Okay, cool.
Hätte ich gesagt, aber realistisch, also ich glaube, wenn ich ganz realistisch bin, ohne jetzt unseren Dachfirmen nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube schon, dass so ein Drittel ist schon sehr, sehr sharp und sehr, sehr weit und sehr, sehr agil. Ich glaube, das andere zweite Drittel könnte Hilfe gebrauchen. Sagen wir es mal so. Ganz
schön formuliert. Ja. Okay, und du hast gerade auch schon erwähnt, Change Management, großes Thema natürlich, neue Technologien, neue Denkweise. Jetzt gab es ja vor kurzem vom CEO von Shopify auch entsprechendes Statement beziehungsweise interne E-Mail, die plötzlich dann nicht mehr so intern war. Würdest du sagen, so dieses Top-Down-Thematik auch das ist, wo du sagst, das hat das größte Erfolgsrezept, dass man dann positiv natürlich in entsprechenden Maßnahmen die Technologie reinbringt mit vielleicht auch dem einen oder anderen Druck? Oder würdest du sagen, dass Bottom-up, wenn die Leute schon so Bock drauf haben, dass das in der Regel besser funktioniert?
Jetzt rede ich mal wie ein Consultant. It depends, würde jetzt der Consultant, weil es hängt davon ab. ich glaube da vielleicht an der Stelle vielleicht einen großen Call-out an mein Leadership-Team, also Sales-Leadership-Team hier bei ServiceNow in EMEA Central. Da wurde letzte Woche erst gesagt, dass man als Leader natürlich auch Leading by Example sein muss. Und das ist was ich hier sehr, sehr stark sehe, dass unsere Leader auch bei Example vorangehen und sagen, wir müssen auch KI benutzen, wir müssen hier den Change vorantreiben und wir müssen zeigen, dass wir das tun und können. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, weil wenn von oben das gezeigt wird, dass das ist nicht ein Ding, das nur der Einzelne irgendwo im Eck kann, sondern wir können das auch, also könnt ihr das auch. Also dieses Leading by Example, glaube ich, ist der richtige Weg. Ich glaube aber, es gibt die ein oder andere Firmenkultur, wo so ein Bottom-up-Approach einfach besser funktioniert. Und ich glaube, das darf ich erzählen, da mache ich ja nichts falsch. Also ich habe tatsächlich ja bei der Allianz Deutschland mal gearbeitet für eine Zeit. Und zumindest in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, mit extrem coolen Leuten, da war das sehr viel Bottom-up. Also das war, man musste halt die Masse quasi begeistern, um dann nach oben den Change zu schieben. Und es hat sehr gut funktioniert. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das immer so ist, man muss top-down gehen, aber die Erfahrung, auch verschiedenste Kunden gesehen zu haben, glaube ich, ist einfach top-down das Bessere. Und dann muss aber das Leadership auch nicht nur sagen, wir machen KI, sondern auch zeigen, dass sie KI auch sozusagen in ihren Alltag integrieren. Und dann, glaube ich, ist das eine runde Sache.
Ja, ich glaube, wenn du das Glück hast, dass du so fitte Leute hast, die, wo das wirklich bottom-up getrieben werden kann, ich glaube, das ist auch ein geiler Motor, aber ist wahrscheinlich eher die Ausnahme als die Regel. Aber ich finde es gut, auch den Punkt, dass du meintest, man muss es halt auch von oben auch zeigen und leben. Bevor wir so ein bisschen über Agenten sprechen, wie zeigst und lebst du das denn? Also was ist so dein persönliche Usage von KI abseits oder auch in deiner Rolle? Wo hilft dir persönlich KI am meisten im Arbeitsalltag? Weil wenn du es verkaufst, musst du es ja auch einsetzen, sonst wäre es ja hier, würde ja nicht stimmen.
Genau. Spannend. Du musst mich jetzt stoppen, weil ich könnte jetzt, glaube ich, eine Stunde und länger drüber referieren, was ich alles damit mache. Ich beschränke
die Top 3
Use Cases. Die Top 3, sehr gut. Also intern, also man muss aufpassen, wenn ich intern KI-Tools verwende, darf ich natürlich weder Kundendaten noch internes rausgeben. Das heißt, die Usage ist da, das heißt eingeschränkt, aber man muss da schon gut aufpassen, weil Daten sind wichtig und die müssen auch protected werden. Was ich aber zum Beispiel mache, ist, wenn ich eine PowerPoint-Slide bauen möchte, bevor ich eine PowerPoint-Slide baue, wo ich denke, okay, ich möchte eine gewisse Message an den Kunden geben, die dann auch in einer Slide rüberkommt, dann frage ich einfach mal ganz generisch nach und sage, generiere mir doch mal eine, also ich gehe da immer über die Möglichkeit, dass ich mir eine Webseite generiere, weil dann kriege ich die Visualisierung mit dabei und sage dann, okay, generiere mir doch mal eine Webseite, die das und das darstellt in einem Flow-Diagramm, die und die Punkte macht. Dann generiert mir KI meistens eine richtig coole Webseite mit einem richtig schönen Design und Flow-Diagramm und packt die Story gut rein, die ich machen will. Und dann kopiere ich mir einfach das Design rüber in PowerPoint, fülle das mit dem Text, den ich für mich persönlich an den Kunden oder intern geben will. Und das macht mich natürlich produktiver, aber hilft mir natürlich ungemein, so eine Message rauszutragen. Und das ist eine der Dinge. Klar, simpelste Beispiel ist natürlich auch, wenn ich sage, okay, ich habe einen Kunden, den kenne ich nicht und ich möchte mich vorbereiten auf den Kunden, dann ziehe ich mir einfach deren Jahresbericht, der ist ja online verfügbar, also fein, und dann jage ich den durch ChatGPT und sage, analysiere mir das mal und gib mir mal die Kunden-Challenges und wo ist denn das Mindset und was können wir gerade tun. Dann gibt mir natürlich ChatGPT, ich habe ein eigenes GPT gebaut, das mir so ein bisschen den Sales Acceleration Plan baut, dann verstehe ich den Kunden auch und dann spricht man mit dem Kunden auf Augenhöhe, weil ich dann sagen kann, weißt du, ich verstehe, dass ihr die Challenges habt, wie können wir die angehen? Dann fühlt sich der Kunde natürlich auch gehört und klar, ich könnte mir den Jahresbericht auch durchlesen über 2 Stunden, aber warum denn? Genau, und privat nutze ich es natürlich, ich habe es ja im Vorgespräch erwähnt, privat nutze ich das sehr gerne für Podcasts. Ich habe mit meiner Tochter, die wird jetzt 4, einen Podcast gemacht, die Abenteuer der Prinzessin Laura, weil sie heißt Laura und sie wollte halt ein Prinzessinnen-Abenteuer, also sagt sie mir, was die Prinzessin erlebt und ChatGPT schreibt es mir und generiert mir da dann den Text und alles dazu.
Mega spannend und sehr diverse Use Cases. Ich glaube, also auch im Vorgespräch, da könnten wir noch ein bisschen weitermachen, aber dann wird das hier so ein Lex Friedman 5-Stunden-Podcast. Ja. Eine Frage gerade bei den Abenteuern der Prinzessin Laura. Hat jetzt gar nicht so damit zu tun, aber finde ich gerade interessant. Wie empfindest du denn die Akzeptanz jetzt bei einem Kind in dem Alter, was diese ja krassen Möglichkeiten von generativer KI angeht? Ich meine, für uns ist es dann, wir können plötzlich alle Texte, Bilder, Videos, Audio, sonst was erzeugen. Wie merkst du, geht deine Tochter damit um, mit so einer krassen Technologie? Wird das eine Selbstverständlichkeit einfach?
Ich hoffe es, ehrlich gesagt, sehr. das ist meine persönliche, also ich habe im Freundeskreis, ich habe gewisse Freunde, die sagen, sie wollen diese Technologie von den Kindern fernhalten, die Kinder sollen Kinder sein. Meine Tochter, vielleicht eine Seitengeschichte, bevor ich dir die Frage beantworte. Also, wie die Apple Watch von meiner Frau kaputt gegangen ist, hat sich meine Tochter richtig diebisch gefreut, weil sie wusste, dass wir jetzt in das Geschäft fahren, wo es das pinke iPhone gibt. Genau. Also, die ist da leider schon sehr geprägt von ihrem Papa ein bisschen. Aber wir machen dann, also ich mache das mit ihr. Wir stellen Musik, gibt es dieses Tool, das heißt Suno AI, das so Musik generiert, wo ich einfach zeige, okay, sie will einen Song über Erdbeeren haben, weil sie Erdbeeren so gern mag, und dann ist man ein bisschen kreativ und dann tanzt sie auf die Musik und sie kommt dann auch von sich an und sagt, können wir Musik machen? Also sozusagen Musik Krass. Generieren. Und die wird 4. Also das ist, ich bin da schon sehr stolz auf an der Stelle. Den Podcast, wie ich diese Geschichte erstellt habe von Prinzessin Laura, wollte sie irgendwann nicht mehr, dass ich vorlese, weil sie fand es viel faszinierender, dass ihr das Handy das vorliest, auch wenn es natürlich nicht so schön klingt wie der Papa, aber natürlich nicht. Aber ich finde das cool. Und ich finde es auch spannend, wie kreativ man da Kinder, also man kann Bilder generieren. Sie hat sich jetzt eine neue Figur ausgedacht, den Erdbeer-Bolognese-Drachen. Wir überlegen gerade, was wir damit anfangen. Oder Geil. Dass wir mit dem Osterhasen telefonieren. Dass sie hätte gern vom Osterhasen Wunsch. Und früher hat man da immer gesagt, ich rufe den Osterhasen an. Jetzt telefonieren wir mit dem Osterhasen. Und der redet dann mit ihr. Und das sind Dinge... Da kann ich das Kind kreativ einbinden, ihr die Technologie näher bringen und natürlich auch vorbereiten, was in 20 Jahren ist. Da wird sie diese Technologie genau täglich benutzen. Und das ist mir persönlich super wichtig.
Okay, mega cool. Ist mir gerade nur eingefallen, weil das natürlich auch für uns, wir sind im Internet aufgewachsen, was dann plötzlich da war, auf dem 56K-Modem. Das ist jetzt noch nicht so viele Jahre her, also schon natürlich ein paar, aber was jetzt da in den nächsten oder jetzt auch schon passiert ist in den letzten 2, 3 Jahren, ist halt enorm auch für die Kreativität, und deswegen finde ich die Use Cases mega cool. Aber lass uns gerne nochmal ein bisschen in eine Agentin-Richtung gehen. Im Vorgespräch haben wir auch ein bisschen drüber gequatscht. Bei euch spielt das Thema Agentin eine Rolle. Ich glaube, man kommt an dem Thema dieses Jahr nicht mehr dran vorbei und in den nächsten Jahren noch nicht mehr. Alle springen drauf ein, ob es jetzt ein ServiceNow ist, ob es ein Google ist, ob es ein Salesforce ist. Wie ist denn eure oder dein Standpunkt zum Thema Agentin? Ist das was, wo man sagt, boah, okay, jetzt haben wir irgendwie KI als Buzzword schon durch, jetzt brauchen wir was Neues, und Agenten ist jetzt irgendwie, klingt ja ganz geil, wenn alles automatisch gemacht wird und autonom? Oder würdest du sagen so, okay, krass, was ich jetzt irgendwie auch schon für Kunden baue und was ich da sehe, das ist was, das hat Zukunft?
Spannende Frage. Ich würde es fast rumdrehen und sagen, es ist eine Notwendigkeit, dass man über KI-Agenten nachdenkt. Ich glaube nämlich, dass die Firmen, die das gerade nicht tun, die sich noch an die Gen-AI-Welt klammern oder an die, wir machen grundsätzlich AI, die werden, ich würde jetzt nicht sagen, keine Zukunft haben, weil das ist ein bisschen übertrieben, aber die werden hinten dran sein. Ich glaube, die Firmen, die sich eben nicht damit beschäftigen, sind schon hinten dran. Deswegen ist es eine Notwendigkeit für uns, da in dem Bereich was zu tun. Und was super, super spannend ist, ist, wir haben eine Slide, diese Slide zeige ich unfassbar gerne Kunden, weil wir reden jetzt von Automatisierung, wir nennen das immer Automatisierung 2.0, weil Automatisierung 1.0 waren ja diese klassischen Workflows, was ja unsere Firma auch ausmacht, aber viele anderen Firmen auch, dieses, ich mache A, B, C, D in der sequentiellen Reihenfolge, und es ist eigentlich alles gar nicht neu, es ist nur die Herangehensweise neu mit KI-Agenten, deswegen ist es ein Shift im Mindset. Ich glaube, Firmen, die das nicht verstehen, werden ein Problem haben. Ich glaube aber auch, also ich würde nicht sagen, dass es ein Hype oder ein Buzz ist. Es ist halt gerade das Topic, und das wird so lange genau das Topic sein, bis ein neues ums Eck kommt. Und man weiß natürlich nicht, was als nächstes ums Eck kommt und was der, ob AGI kommt oder ob, man weiß es ja nicht. Was ich aber sehe, und das ist jetzt, um auf die Agenten zu kommen, ich hatte heute in der frühen mein Gespräch mit meinem Chef, wo wir auch über einen Kunden gesprochen haben, und der hat mir eine ganz, ganz interessante Perspektive gegeben, die ich super faszinierend fand, weil man redet ja, wenn man von KI-Agenten spricht, ja immer über Effizienz, Produktivität und keine Ahnung, diese ganzen monetären Aspekte, und er hat gesagt, nee, also ja, klar, spielt eine Rolle, wenn ich ein Investment in KI-Agenten machen will, aber eigentlich geht es doch um die Zufriedenheit von Menschen. Wenn ich heute bei einer neuen Firma anfange und mein Chef hat mich aus Versehen als in die falsche Nutzergruppe reingepackt, dann ist es interessant, weil dann habe ich einen HR-Case und einen IT-Case. Also ich muss über HR gehen, dass die mir das umändern, und ich muss in IT den Change machen. Und das ist super frustrierend für den Mitarbeiter, der ist neu in der Firma und ich will, dass der sich wohlfühlt, oder Mitarbeiterin, for that matter, wir wollen ja, dass sich die wohlfühlen und sind aber dann erstmal eine Woche lang im Firefighting, dass die Zugang zu einem System haben, zu einer App haben. Und natürlich ist da ein monetärer Aspekt dahinter, aber wenn ich ein autonomes System habe, das erkennt, boah, also 9 von 10 Mitarbeitern sind in der Nutzergruppe und der neue ist in der, lieber Manager, ist es denn nicht ein Fehler? Willst du denn das nicht gleich ändern? Und dann sagt er, ja klar, mach das. Drück einen Knopf und alles andere wird im Hintergrund mit KI-Agenten automatisiert. Dann habe ich weniger Menschen, die irgendwas tun und der Mitarbeiter ist extrem zufrieden, weil er sagt, boah, das Problem haben die jetzt in 2 Minuten für mich gelöst. Das ist ja eine tolle Firma. Und dieser People-Aspekt dahinter ist, glaube ich, das, wo wir ganz selten drüber reden. Und deswegen finde ich KI-Agenten einfach so wichtig, weil die genau das tun können. Menschen nicht nur effizienter, aber auch zufriedener zu machen.
Das haben wir ja schon über Gen-AI-Cases teilweise dann auch gesagt, dass man dachte, okay, man hat jetzt irgendwie mehr Raum vielleicht für Kreativität oder kann auch generell mit einem KI-System in kreatives Sparring gehen, weil halt so Standardaufgaben dann irgendwie schon beschleunigt werden. Du hast gerade gesagt, beim Thema Automation oder Automation 2.0, wie ihr es da nennt, da ist auch so ein Mindset-Shift irgendwie oder eine Veränderung da an die Herangehensweise. Kannst du da nochmal drauf eingehen, wie verändert sich die Denkweise oder wie muss sich die Denkweise verändern, wenn man mit Agenten spricht oder arbeitet, im Vergleich zu früher, also vor 2 Jahren, 3 Jahren?
Genau, früher, so witzig. Also wir haben ja tatsächlich die Agents erst vor einem Monat offiziell public, also generally available gemacht, also verfügbar gemacht. Also eigentlich ist quasi die alte Welt 2 Monate alt, was ganz spannend ist. Was sich ändert, ist, ich glaube, das Wort, das mir sofort in den Sinn gekommen ist, heißt loslassen. Also als Mensch muss ich loslassen können von der Vorstellung, dass ich die Kontrolle über jeden einzelnen Schritt habe. Dann das zweite Wort ist natürlich Vertrauen. Ich muss jetzt Vertrauen haben, dass die KI an der Stelle das Richtige tut und nicht irgendwie komplett daneben liegt oder am Ende noch irgendwie Blödsinn anstellt. Aber dann, und das ist der dritte Aspekt, und das ist dieser Human-in-the-Loop-Aspekt. Und ich glaube, so können wir genau dieses Loslassen und das Vertrauen aufbauen in Kombination schaffen, indem ich nicht sage, ich habe ein vollautonomes System, sondern ich habe ein KI-Agentensystem, das zwar einen Plan macht und das Reasoning dahinter hat und sich überlegt, was muss ich tun, und dann die einzelnen Agenten gewisse Aufgaben ausführen an der Stelle. Aber bevor die Aufgaben ausführen, dann einmal den Menschen abholen und fragen, guck mal, das ist mein Plan, das ist die Idee, du hast die volle Kontrolle, darf ich das so? Dann kann ich das als Mensch wahrscheinlich wesentlich leichter akzeptieren und loslassen, weil dann ist es ein Tool, das mir hilft, zu automatisieren mit meiner Kontrolle, und gleichzeitig baut es das Vertrauen auf, weil wenn die KI mir ganz oft gute Ideen liefert oder gute Mechanismen, baue ich Vertrauen auf. Wenn ich als Mensch aber sage, du, lieber KI-Agent, liebes System, das ist Quatsch, das machen wir anders, und das aber dann von meiner Erfahrung lernt, dann baut es ebenfalls Vertrauen auf. Ich glaube, loslassen, Vertrauen, aber dann Human in the Loop, die drei in Kombination werden sozusagen den Unterschied ausmachen.
Und ich habe da direkt irgendwie so eine visuelle Grafik im Kopf oder ein Graph irgendwie. Wie glaubst du, das sind ja drei Faktoren, Loslassen, Vertrauen und Human in the Loop, die ja maßgeblich miteinander zu tun haben und sich ja auch entwickeln. Glaubst du, dass Human in the Loop in Zukunft immer kleiner wird? Weil als Beispiel, wenn die KI jetzt 20 Mal gesagt oder das Ergebnis der letzten 20 KI-Agenten-Workflows richtig geil war, wo ich sage, ja, passt, dann ist ja auch der Human in the Loop immer weniger notwendig, weil A, vertraue ich ja der KI immer mehr, weil ich ja weiß, passt irgendwie. Auf der anderen Seite lernt die KI auch durch meine Entscheidung so ein bisschen mit. Glaubst du das langfristig, ob jetzt irgendwie 2 Monate oder 3 Jahre oder 10, Human in the Loop ganz verschwinden ist, glaube ich, hart, aber einfach geringer wird, oder seht ihr das auch schon?
Ja, tatsächlich, und das ist spannend. Das ist meine persönliche Vision. Ich kann natürlich nicht in unsere Produktteams reingucken und wissen im Detail, was die vorhaben. Aber ich habe eine Slide gebaut, es ist keine Slide von uns, sondern meine eigene, die zeige ich CIOs oder Kunden im Generellen sehr, sehr gerne, wo so die Evolutionsstufe, wo wir angefangen haben mit den KI-Assistenten bis hin zu den Agenten. Und in der Zukunft, das ist ganz spannend, wenn man sich ServiceNow jetzt als Firma anschaut oder auch alle anderen Firmen, Eine SAP hat ja Joule, eine Salesforce hat Agentforce, wir haben unsere AI-Agents, eine Google macht was, eine Microsoft macht was. Aktuell ist die Kommunikation zwischen verschiedensten Systemen ja immer über irgendwelche Schnittstellen gesteuert. Und ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, auch Basis von dem Release von Google mit dem Agent-to-Agent-Protokoll, dass Agents miteinander reden, dass wir da hingehen, dass es irgendwann so einen, ich nenne das immer AI Chief of Staff gibt. Das ist dieser Overarching Orchestrator Engine, der dann die verschiedensten Agents steuert und dass sozusagen dann nur noch ein Human in the Loop ist im Sinne von AI Governance. Also, dass geguckt wird, sind wir noch hier compliant? Ist hier Bias drin? Sind wir im Ethics-Bereich gut aufgestellt? Gibt es Halluzinationen? Also wirklich nur noch diese Oversight, wie sozusagen der CEO, das AI Chief of Staff sozusagen. Und dann gibt es diesen zentralen Ankerpunkt, der mit allen anderen Agentic-Systemen spricht und orchestriert und automatisiert. Wäre jetzt meine persönliche Future Vision. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das ist, was wir sein wollen in der Zukunft. Das ist so der Shift. Und ich zitiere da gern unseren, das ist mein Chef. Er sagt immer, wir sind aktuell im SaaS-Business, also Software as a Service. Aber er glaubt, dass wenn wir alles richtig machen, werden wir irgendwann im SaaS-Business sein. Service as a Software. Und wir kippen das quasi einmal um. Und ich glaube, das ist, wenn nicht irgendwas, eine andere Technologie ums Eck kommt, die wieder alles ad absurdum stellt, ist, glaube ich, das der Weg, wo, ja, weniger Human in the Loop, mehr Oversight, aber, und jetzt kommt der Kaviat, es gibt Industrien wie Banking zum Beispiel, die so hoch reguliert sind, dass ich immer den Human in the Loop brauche, weil es da um so sensitive Themen geht. Deswegen darf ich dieses Thema, das wir jetzt quasi aktuell haben, nicht neglecten und sagen, das geht weg und wird alles vollautomatisiert. In manchen Industrien wird das nie passieren und ist auch gut so an der Stelle.
Ja, ich meine, it depends spielt natürlich da auch eine richtige Rolle. Ich finde den Gedanken ganz spannend, dass du sagst, dadurch, dass die KI-Systeme mehr Fähigkeiten haben, vielleicht bestimmten Sachen auch besser werden in der Zukunft, dass diese Oversight, diese Human in the Loop einfach immer mehr auf Meta-Level irgendwie passiert oder immer mehr in so einen Oversight-Modus reingeht, dass du sagst, okay, mir ist halt klar, dass irgendwie die Brand Voice sowieso gesetzt wird, um aus Marketing zu sprechen, das brauche ich jetzt gar nicht mehr zu gucken, sondern muss nur noch gucken, haben wir da irgendwie, weiß nicht, ein Bias-Thema oder sowas drin, ansonsten weiß ich, dass die Agenten auf zweiter, dritter, vierter Ebene irgendwie das schon perfekt machen. Und das ist ein spannender Gedanke, dass das irgendwie immer, dass sich da KI-Systeme immer mehr in die ganzen Prozesse rein drücken. Aber jetzt haben wir ganz viel über Agenten gesprochen und das machen wir natürlich noch weiter, aber nochmal einen Schritt zurück, weil das finde ich auch immer eine ganz, ganz spannende Frage. Jetzt haben wir ja dieses Buzzword, überall schwirrt es so rum. Aber was ist denn für dich ein KI-Agent, ein AI-Agent? Wie würdest du das definieren, wenn du, bringen wir mal wieder die Party-Szene mit, irgendwer steht da so, ah, du verkaufst die Zukunft, aha, Agenten. Was sind denn eigentlich Agenten?
Da gibt's. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht auf dünnes Eis bewege, weil natürlich ich jetzt einen berühmten Film zitiere. Es gibt verschiedene, ich muss kurz aussehen, es gibt verschiedenste Frameworks, wie man KI-Agentensysteme beschreibt. Also das, was ich jetzt beschreibe, ist das, wo wir als Firma implementiert haben. Es gibt zig verschiedene, aber unseres ist sozusagen das bekannteste. Und das basiert einfach drauf, und ich sage mal, das ist ich einfach unverbesserlich, wer den Film kennt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das zitieren darf, aber ich zitiere es einfach, Gru und seine Minions, wo Gru irgendeinen Plan ausheckt, aber die Arbeit machen die Minions. Und das ist das, was ich auf einer Party jemand sagen würde, das ist ein KI-Agentensystem. Ich habe einen Mastermind, das den Plan ausheckt, und habe dann viele kleine Minions, die mir die Arbeit verrichten. Und das ist sozusagen, was Agentic AI am Ende des Tages ist.
Schönes Bild. Ja, geil. Ich muss mir den Film auch nochmal angucken. Es gibt auch diese Spin-Offs nur mit den Minions. Genau. Das ist auch ganz geil. Ja. Cool. Cooles Beispiel auf jeden Fall. Und du hast gerade schon gesagt, sowas wie Banken beispielsweise, Finance-Sachen, wo viel Regulierung auch stattfindet, da ist wahrscheinlich noch sehr lange, Human in the Loop noch notwendig. Hast du denn Beispiele, bevor wir vielleicht in gute Beispiele reingehen, wo du sagst, da würde ich niemals Agentensysteme empfehlen? Das macht da gar keinen Sinn. Und warum?
Also gut, natürlich in meinem Job müsste ich sagen, es geht überall und geht immer. Klar. Natürlich. Aber eigentlich, also realistisch ist es so, dass auch wenn wir mit Kunden im Gespräch sind, ich, aber auch meine Kollegen sagen denen, sie sollen, bevor sie überhaupt über KI-Agenten nachdenken, also start small, scale fast ist sozusagen das Motto, einfach mal mit den Basiselementen anfangen, wie zum Beispiel einer GenAI, einen Chat zusammenfassen oder ein Ticket zusammenfassen oder also diese klassischen Use Cases. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, von Hauses mit AI-Agents zu starten, in den allermeisten Fällen, weil wir hatten es ja schon, dass nicht jede Firma ist schon so weit. Also deswegen ist es eher so ein mittelfristiger Pfad, den dann Firmen gehen werden und sollen. Ich glaube aber, dass gerade also im Banking-Bereich ist halt sehr schwierig. Natürlich werden da KI-Agenten eingesetzt werden, aber es gibt da so viele Themen zum Thema Compliance, Regulierungen oder auch im Healthcare-Life-Science-Sektor, wo wenn die neue Medikamente entwickeln, das ist ja ein sehr, sehr sensitives Thema. Und da, wenn ich KI einsetze, dann muss es wohl dosiert sein. Es muss immer nachvollziehbar sein. Ich muss auch immer sozusagen einen Nachweis bringen, welche Entscheidung habe ich mit KI getroffen, wann und warum. Also es gibt einfach bestimmte Felder in bestimmten Industrien, wenn sich die nicht öffnen im Sinne von Regulierungen, und ich finde ehrlich gesagt diese Regulierungen sehr gut, wenn es zum Beispiel darum geht, Medikamente zu entwickeln, dann sehe ich nicht immer unbedingt AI als den Vorreiter. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Spannende, wir wissen ja nicht, wie sich die KI entwickelt. Also wir wissen ja nicht, ob es nicht irgendwann eine KI gibt, die sozusagen so mega compliant ist und so mega, ich weiß nicht, was kann, um genau diese Anforderungen zu erfüllen, wo dann jemand sagt, okay, gut, wenn die KI hier ein neues Medikament entwickelt, dann soll die KI das einfach mitdokumentieren und gut ist. Das ist natürlich sehr futuristic, aber klar, aber es gibt tatsächlich noch Bereiche, wo ich das einfach realistisch nicht sehe, gerade.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer so ein Trade-off, gerade im Medizinbereich. Vielleicht sind wir mit KI-Systemen auch im Med-Bereich einfach irgendwie x-fach innovativer und könnten viel, viel schneller auch über Try-and-Error Erfolge oder auch Innovationen herbeirufen. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch immer noch im Hinterkopf behalten, was passiert da eigentlich. Vielleicht, ich glaube, das wäre richtig krass futuristisch, dann haben wir vielleicht irgendwann auch einfach Systeme, die Medizin direkt auch testen, weil KI quasi auch biologische Systeme geschaffen hat und so weiter. Aber damit es ein bisschen abstrakt ist.
Wobei, also wenn ich da kurz einhaken möchte, ich kenne es ja, hat sich wahrscheinlich schon mal mit AlphaFold von Google beschäftigt. Ist ja auch schon eigentlich alt. Also AlphaFold ist eigentlich alt, muss man so sagen.
Was macht denn AlphaFold für alle, die es nicht
genau, also AlphaFold, also Google hat einen Algorithmus geschrieben, der die Faltung von Proteinen sozusagen vorhersagen kann mit künstlicher Intelligenz. Und mit einer sehr hohen Genauigkeit, und dadurch erschaffen sich natürlich komplett neue Felder, zu sagen, okay, wenn ich jetzt die Struktur so baue, was für ein Protein kommt hinten raus, und kann natürlich hier den Research und Development Cycle extrem beschleunigen. Super spannend, aber ich glaube, dass da auch immer mehr möglich sein wird. Ich habe auch tatsächlich von einem Ex-Kollegen von mir gehört, dass es Firmen gibt, die zwei KIs miteinander sozusagen Research betreiben lassen. Also eine ist sozusagen die innovative KI und die andere ist mehr die konservative KI, und die entwickeln dann neue Methoden oder neue Ideen. Das ist alles cool, und wenn ich dann als Mensch das nehme, validiere und sozusagen damit was mache, super. Ich glaube aber, dass, wie du sagst, es ist sehr abstrakt, und an den Punkt zu kommen, wo wirklich das echt ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also da fehlt mir jetzt tatsächlich so ein bisschen die Kreativität hinter. Aber wer weiß.
Fehlt einem auch einfach so die Insights. Ich finde es auch spannend, dass beispielsweise von Microsoft gibt es, ich glaube, Meta Research, also auch für Materialforschung einfach. Und das geht bei mir ganz oft im Kopf irgendwie rum, dass wir ja nicht wissen, was wir nicht wissen. Und wir eigentlich das, was wir auch so an, sag ich mal, Materialien oder generell, was uns umgibt in der Welt, einfach für selbstverständlich halten, aber gar nicht wissen, was vielleicht an Kombinationen überhaupt möglich sind. Und ich glaube, da wird wahrscheinlich auch bei den entsprechenden Fachbereichen noch so viel passieren, was wir halt mehr oder weniger bewusst mitbekommen. Aber ja, krasse Sache. Lass uns noch mal ganz kurz mal weg von der ganz weiten Zukunft, oder wer weiß, weiß man ja nie so genau, mal so ein bisschen Richtung Cases sprechen. Hast du auch aus eurer Arbeit Kundenbeispiele, ohne jetzt bestimmte Kunden nennen zu müssen, aber wo du sagst, das sind schon Cases, wo auch Agentensysteme wirklich sinnvoll mit Human in the Loop ohne schon in die Produktivität umgesetzt werden können. Ob es jetzt dazu führt, dass es dass entsprechende Innovationen stattfindet oder dass vielleicht auch mehr Spaß an der Arbeit stattfindet, entsprechende Monkey Work irgendwie wegfällt. Hast du da Beispiele, wo du sagst, das sind geile Cases?
Also ich würde tatsächlich mal mit, also wir sagen immer, es ist so ein geflügeltes Wort bei uns, we drink our own champagne, also wir trinken unseren eigenen Champagner. Natürlich, unsere ganzen Systeme basieren ja auch auf unserer Technologie, macht ja auch Sinn. Und was ich ganz spannend finde, ist, was, nachdem wir das Ganze announced haben und rausgekommen ist, was jetzt demnächst verfügbar sein wird für uns, ich habe schon live gesehen, ist zum Beispiel, wenn du, wie heißt das auf Deutsch, die Travel Reports, also wenn du vielleicht für die Hörer draußen, die jetzt nicht unbedingt im Sales oder im Consulting oder so sind, wenn ich heute irgendwo hinfliege, dann muss ich da erstmal einen Request stellen, dass ich überhaupt darf, dann muss ich das buchen, dann muss ich mir die ganzen Zettel aufheben, muss die dann mit einem Foto abscannen, es gibt zwar die SAP Concur App mittlerweile am Handy, aber dann muss ich mich trotzdem einloggen im System und muss dann wieder irgendwas ausfüllen und muss wieder ein Approval einholen. Und man hört schon, es ist ein sehr frustrierender Prozess, wenn man das gelegentlich machen muss. Und tatsächlich haben wir intern demnächst ein Tool zur Verfügung, wo uns genau das macht. Das ist im Prinzip, es ist ein Chatfeld, Virtual Agent, Chatbot-Feld, wo ich einfach meine Zettelwirtschaft hochlade. Also ich fotografiere mir die ab, sage, hey, das ist der Trip, bitte mach mal mein Expense Report und dann geht das Ding los, füllt das automatisch aus und Expense Report ist dann. Und was für mich spannend ist, anstatt mich dann an einem Sonntagabend von 20 bis 22 Uhr mit diesen Expense Reports auseinanderzusetzen, mache ich ein Foto, schick's weg und bin fertig. Und einfach, da sind wir wieder bei dieser Kundenzufriedenheit oder Mitarbeiterzufriedenheit, einfach die Tatsache, dass ich das bald zur Verfügung habe, packen mir einfach ein Lächeln auf die Lippen. Das ist natürlich bei uns intern. Bei Kunden sprechen wir, da die Technologie erst einen Monat alt ist, haben wir natürlich noch nicht so viele Cases, wo ich sagen kann, wir haben 10.000 Kunden live. Aber der häufigste Case, wo wir gerade entweder am Implementieren sind oder evaluieren sind oder zumindest drüber sprechen sind, ist der klassische IT-Ticket-Case. Und wir haben ein ganz, ganz spannendes Beispiel gefunden. Kann jetzt nicht, jetzt wird zu viel verraten, aber es ist ein Kunde. Die hatten einen IT-Security-Incident und da war dann sofort die Frage, hätte es KI entdecken können? Da war die Antwort, ja. Gut, KI kann es entdecken und also relativ simpel zu entdecken. Also es ist noch nicht die Rocket Science dahinter, aber kann KI über so ein Screening entdecken, dass da was falsch ist? Dann war die Antwort, ja. So, und jetzt entdeckt die einen Security-Incident. Was mache ich denn damit? Das ist ein ganz, ganz major Incident, der eigentlich ziemlich, ziemlich böse ausgehen kann. Wie viele Menschen braucht es denn, um den jetzt zu lösen und wie lange dauert es? Und dann haben wir uns das angeguckt und dann waren wir bei ein paar Stunden. Und dann haben wir uns überlegt, können KI-Agenten das? Kann ich den entdecken, den Incident, und dann einen Plan entwickeln? Da sind wir wieder bei dem GRU. Also ich hoffe immer noch, dass ich das Beispiel so nennen darf, vom Kommerziellen, aber das sehen wir dann. Also der GRU macht dann einen Plan, wie löse ich den Incident? Und triggert dann seinen einzelnen Agenten an und sagt, okay, ich muss denen eine E-Mail schreiben, ich muss hier eine E-Mail schreiben, ich muss das Team aware machen, ich muss das lösen. Ich generiere jetzt mal den Code, weil ich weiß, dass das eigentlich den Incident löst. So eine ganze Triage von Anfang zu Ende. Und dann kommen die Human in the Loop, weil ich will ja nicht, dass die KI hier autonom, wir sind ja noch im Human in the Loop Business, dann guckt jeder rein und sagt, macht Sinn, approved, approved, approved. Und wenn alles gemacht ist, dann sagt der Engine, okay, gut, dann führen wir doch das jetzt aus, führt es aus und dann ist der Change dann. Dann kann das in 15 Minuten, kann so ein Major Incident entweder abgewendet oder gelöst werden. Und das fasziniert mich einfach, weil ich komme ja auch, ich habe selber schon im IT-Department gearbeitet, damals bei Texas Instruments. Und wenn es da einen Major Incident gab, das kann eine ganze Firma lahmlegen unter Umständen. Und Klar. Wenn ich das vorbeugen kann oder lösen kann. Und da reden wir jetzt gerade nur von IT-Incidents. Wir haben vorher das Beispiel mit HR gehört. Das ist mein Lieblingsthema, und dann höre ich auf zu philosophieren. Da arbeiten wir gerade tatsächlich dran oder sprechen mit einem Kunden drüber. Das ist noch nichts, was live ist, aber das ist eine Idee, die im Raum steht im Manufacturing-Bereich. Manufacturing ist also mein Hobby, wenn man aus der Branche kommt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte Also es gibt ja schon Predictive Maintenance seit Jahren. Also es gibt ja diese ganzen Systeme schon. Aber was es nicht gibt, ist, was ist denn, wenn ich an einer Maschine einen Parameter verändere und aus Versehen den falschen Parameter umgeswitcht habe und ich diese Maschine zum Stehen bringe, das Produkt dadurch irgendwie einen Impact hat oder sowas. Was ist, wenn ich das vorbeugen kann, verhindern kann oder schnell fixen kann? Wir reden da von Millionen an Savings, weil wenn eine Maschine steht, ich meine, das kann eine ganze Factory lahmlegen. All diese Dinge könnten KI-Agenten, und das kommt das große Aber, die können das, aber man muss sich das im Vorfeld sauber durchdenken und auch überlegen, ist es gerade ein Business Case oder ist das, klingt es cool? Löst es ein Problem? Füttert es in KPIs rein? Oder ist es was, zum Beispiel jetzt bei dem IT-Incident, ist es was, das ich einfach durch gutes Change-Management im Vorfeld abfangen kann, dann brauche ich keine KI-Agenten. Und das sind dann die Fragen, die ich gern stelle, dass der Kunde auch wirklich sich einmal durchgedacht hat, brauche ich die Agenten? Aber wenn die Antwort ja ist, ist halt das super cool.
Ja, dann macht es richtig Spaß, dann kann man an die Werkbank gehen. Genau. Glaubst du denn gerade bei solchen Fragen oder so auch bei deinem Gefühl, dass mittlerweile, also die Frage kommt daher, weil ich oft das Gefühl habe, dass man KI manchmal als Abkürzung nimmt, die vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Beispiel, ja, KI kann doch jetzt mein Datenchaos irgendwie erledigen. Ich brauche mich doch nicht, um Datengrundlage zu schaffen. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Hast du das Gefühl, wenn dann so Fragen kommen, ja gut, könnte man das irgendwie über Change Management machen oder Agenten, dass dann oft auch so das Gefühl ist, boah, Change Management, das ist doch mit so vielen Menschen, weiß ich nicht. Ich glaube, KI ist da die bessere Lösung. Hast du das Gefühl, dass da auch so dieser Shortcut gesehen wird, der vielleicht nicht immer so sinnvoll ist?
Ja, leider. Also meine Antwort ist ein Ja. Aber ich glaube, und das ist ganz wichtig, und so sehe ich mich schon auch in meiner Sales-Rolle, ich glaube, mein Job ist nicht nur dann zu sagen, cool, du willst den Shortcut gehen, machen wir das, sondern mein Job sollte und ist auch, oder sollte sein und ist auch, dann zu sagen, du, ganz ehrlich, klar verkaufe ich dir das gerne. Aber ehrlich gesagt, solltest du das tun. Es ist viel besser und nachhaltiger. Und wir können dann, wenn das gelöst ist, das Problem, können wir darüber reden, was wir dann mit KI machen können. Hängt natürlich immer von der Person ab, mit der man spricht. Manche haben das einfach als KPI, dass sie KI machen müssen. Sie müssen den Shortcut gehen, genau. Grundsätzlich sollte ein Sales-Job auch sein, dem Kunden das Richtige mitzugeben. Und ich sehe das leider auch, dass KI auf das Shortcut, oder das was gesagt, das hat mich jetzt extrem getriggert, dieses Datenthema. Das frustriert mich immer, wenn eine Firma eine richtig gute KI-Strategie hat und weiß, okay, welches Tool und wie operationalisiere ich, aber dann keine Datenstrategie dahinter ist. Wenn es keine Datenstrategie gibt, gibt es auch keine KI-Strategie. Und das ist halt oft dieser Shortcut zu sagen, ja, KI wird mir das schon lösen, und oder wie dann Generative AI gekommen ist. Die Gespräche, die ich da zeitweise geführt habe vor 2-3 Jahren, haben mich dann auch ab und zu ehrlicherweise frustriert zu sagen, ja, wir brauchen jetzt keine Daten. Generative AI kann das ja. Nee, leider nicht. Also schön wäre es, aber leider nicht. Und genau, das, wie du sagst, dieses Wort Shortcut gefällt mir, denn das speichere ich mir hinten ab. Es ist ein Shortcut, der sehr gefährlich ist.
Ich glaube, je nachdem, wie gut die Modelle werden, wird wahrscheinlich der Shortcut immer realistischer. Aber ich denke, also mein Gefühl, die Firmen, die dann auch die Hausaufgaben so ein bisschen gemacht haben, das kann eine Datenstrategie sein, das kann aber auch irgendwie überhaupt eine Denkweise an Prozessautomatisierung sein, die würden wahrscheinlich dann mit Agenten oder GenAI einfach wahrscheinlich schneller zum Ziel kommen, weil GenAI oder KI im weitesten Sinne nicht diesen Trümmerhaufen erst irgendwie verstehen muss, sondern vielleicht auch direkt Gas geben kann. Sehr, sehr cool.
Darf ich kurz einmal, spannender Gedanke, der mir gerade gekommen ist, und das wäre natürlich mega. Viele Kunden sagen, ja, wir wollen erst die Daten fixen, bevor wir KI machen. Das ist ein fairer Punkt. Ich sage immer, fahrt zweigleisig, ihr müsst ja heute anfangen, um dabei zu bleiben, aber guckt auch auf die Daten. Meine Hoffnung ist immer noch, dass es KI-Agentensysteme geben wird, die mir die Datenprobleme lösen können. Also ein System, das mir einmal am Tag sozusagen ein Screening über meine ganzen Datentöpfe macht oder mein Datenmodell oder was auch immer ist, dann einen Plan macht und dann die Dinge automatisch löst oder wo irgendwelche Gaps sind, sozusagen diese Gaps visibel macht. Und ich glaube, das wäre einfach dann mal richtig, richtig cool, weil dann macht sich die KI ready für KI. Das wäre natürlich absolut mega.
Und dann baut die KI selber die besten Lösungen auf, um sich selber gut zu positionieren. Genau. Oh Gott, und dann baut sie selber Agenten. genau, dann wird es irgendwie spannend. Aber von Agenten mal ganz kurz zum Mensch. Was für Fähigkeiten oder Skills siehst du denn auch in der Zukunft für Mitarbeitende? Was muss man denn so entwickeln, um auch mit solchen Systemen arbeiten zu können? Ist das so schön Buzzword-Bingo, Prompt Engineering? Oder was siehst du so an Fähigkeiten, die auch die Arbeit der Zukunft so mit sich bringen muss?
Das Wort, das ich da gerne benutze, ist auch das erste, das mir sofort bei deiner Frage in den Sinn gekommen ist, ist Offenheit. Mhm. Offenheit ist eigentlich das Wort, das man braucht. Ich glaube, jeder Mensch kann KI verstehen zu einem gewissen Grad und verstehen, was es kann und was es nicht kann. Und jeder Mensch kann es bedienen. Ich muss als Mensch aber dafür offen sein, für diese Technologie, weil, man kennt ja dieses Sprichwort, das haben unsere Eltern uns ja schon mitgegeben, dieses, ich esse meine Suppe nicht. Also wenn ich die Suppe nicht mag, dann esse ich sie nicht. Und diese Offenheit zu sagen, ich probiere das aus, glaube ich, ist der Skill, der den künftigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Leaderin ausmachen wird. Und es kommt aber dann der zweite Aspekt dazu. Nur weil Menschen offen sind, heißt es aber auch nicht, dass ihnen dann das Angebot gegeben wird, firmenintern sich zum Beispiel da in die Richtung zu entwickeln. Und da sage ich immer, und das ist so, ich zitiere jetzt meinen Chef von damals von AWS, auch einer der coolsten Chefs, die ich hatte, der hat mir gesagt, you own your own career. Also dir gehört deine Karriere, du bestimmst selbst, was du tust. Und wenn ich das in einer Firma nicht vorfinde, diese Kultur, dass ich hier gefördert werde, ich bin offen, ich möchte, dann muss ich natürlich entweder gucken oder ich nutze die Tools wie YouTube, deinen Podcast, lernt man auch extrem viel. Ich gehe auf LinkedIn. An der Stelle empfehle ich immer gern Ellie K. Miller, wer die finden will. Ich folge der passioniert. Einfach, man lernt auch so viel außerhalb. Und wenn man die Offenheit hat, dann kommt man automatisch rein. Und vielleicht ein Pro-Tipp für alle, die jetzt sagen, ja, ich bin offen, aber ich weiß nicht, wie ich starten soll oder ich kann nicht Prompt Engineering machen. Ich lasse meine Prompts übrigens von ChatGPT generieren. Also ich sage ChatGPT, ich brauche eine Prompt zu dem Problem, schreib sie mir und kriege eine mega Prompt und dann kriege ich eine Idee, wie eine Prompt ausschauen muss. Dann kann ich die verfeinern und dann wirke ich wieder absolute Pro und habe eigentlich gar nichts getan, außer ChatGPT gefragt, mir die Arbeit zu erledigen. Also vielleicht für die Leute da draußen, die offen sind und probieren wollen.
Ja, ich glaube auch mit dann so Funktionen wie auch dann einem chatübergreifenden Memory, was ja jetzt auch immer weiter ausgerollt wird, da muss man ja wahrscheinlich immer weniger prompten, sondern je nach Integration einfach nur irgendwann nur noch daran denken, dann kommt dann sowieso das perfekte Ergebnis raus. Mega, mega spannender Input. Du hast gerade gesagt, du bist der Meinung, dass jeder KI verstehen und auch bedienen kann. Das Gefühl habe ich auch. Gleichzeitig merke ich dann auch manchmal in Gesprächen, wo dann auch gesellschaftlich auch die Adaption von Technologie steht im weitesten Sinne. Warum glaubst du, dass jeder wirklich KI verstehen und auch nutzen kann?
Also zum einen, weil ich jemand bin, der 1000-prozentiges Vertrauen in die Menschheit und in Menschen insgesamt hat und auch daran glaubt, dass immer alles möglich ist. Und ich glaube einfach, jeder hat die Kapazität, sozusagen da einzusteigen und das zu verstehen. Das ist das Vertrauen, dieses, oder nennt man Urvertrauen, also das ich so habe. Ich glaube aber auch, und das ist der wichtige Punkt, wenn ich als Mensch da einsteige, dann brauche ich jemanden, der mir das so erklärt, wie ich das brauche. Und da die richtige Ressource zu finden, ist mega schwierig. Ich für meinen Teil zum Beispiel bin visueller Learner. Das heißt, wenn ich beim Kunden bin, ich bringe immer bildliche Beispiele oder irgendwelche Geschichten mit oder zum Beispiel das ist der Gru und seine Minions. Das ist ein Bild, das kriegen die Leute auch nicht mehr aus dem Kopf und haben es dann verstanden. Es gibt aber Leute, die sagen, ich kann mit Bildern nichts anfangen, ich brauche es in Textformat oder ich brauche es gehört. Da ist für jeden, glaube ich, wichtig, jeder lernt anders, jeder muss seinen Weg finden, wie er lernen kann, er oder sie. Aber können tut es jeder. Da bin ich davon überzeugt.
Und ich meine, das Lernen ist ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen krasseren Zeitpunkt, alles zu lernen, was man möchte, so wie man es irgendwie verstehen kann und braucht, durch generative KI. Also man kann sich alles theoretisch beibringen auf dem Level, wo man gerade steht. Ich setze mittlerweile viel mit Programmiercode um, weil ich einfach sehr viele, teilweise sehr dumme Fragen stelle, so lange, bis ich es auch selber verstanden habe. Und ich glaube, das ist halt eine tolle Sache, dass man jetzt hier nicht irgendwie ein neues Tool hat, was man irgendwie erstmal bedienen lernen muss mit irgendwie 3000 Stunden Schulung, sondern ja einfach Fragen stellen kann. Und diese, was du ja gerade meinst, das finde ich auch total wichtig und spannend, diese Offenheit, wenn man die an den Tag legt, das merke ich selber auch in Teams, mit denen ich arbeite, dann da passiert was. Und was ich auch, den Spruch, den du meintest, you own your own career, was ich auch merke, Leute, die offen sind, das clasht so ein bisschen mit der teilweise Geschwindigkeit auch in Unternehmen, dass die Leute, die offen sind, sich in einem ganz anderen Tempo weiterentwickeln. Und wenn sie das halt, wenn sie so ein bisschen Blut geleckt haben, ich jetzt mehrere Cases auch mitbekommen habe von Leuten, die auch auf Grundlage dieser Geschwindigkeit, die sie selber aufbauen, nicht mehr im Unternehmen weiterkommen und sehr schnell gewechselt sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Unternehmen, dass man, wenn man solche, sag ich mal, internen Hyperscaler hat, dass man an denen auch festhält und das auch nutzt als Ressource, um halt dann vielleicht auch mehr Geschwindigkeit reinzubekommen.
Ja, ich liebe das. Ja, 100%. Ja, was du gesagt hast, ich unterschreibe, du musst hier unterschreiben, 100%.
Perfekt. Die Maschine, die Waschmaschine ist verkauft. Cool, also ich glaube, wir können wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter darüber philosophieren, finde ich mega spannend. Lass uns mal so ein bisschen den geliebten Blick in die Glaskugel ausschweifen. Ich glaube, es ist eine Frage, die man immer nur falsch beantworten kann, aber ich glaube, das ist, würde ich gerne deinen Kopf mal so ein bisschen anzapfen. Wenn du mal, ich finde immer so schwierig, so einen Time-Horizont da reinzusetzen, aber die nächsten 10 Jahre, das ist doch erstmal ein vernünftiger Zeithorizont. Was glaubst du, wo stehen wir da auch arbeitstechnisch mit den Möglichkeiten, die wir durch KI-Agentensysteme, mal gucken, was nach Agenten kommt, aber durch die Vernetzung von Technologie und Menschen, wo wir da stehen? Glaubst du, dass sich die Arbeitswelt so radikal geändert hat, oder glaubst du, dass wir vielleicht auch mit der Technologie gar nicht so schnell klarkommen, weil sie zu schnell entwickelt?
Spannende Frage an dich. Bin gespannt, was du für Zuschriften kriegst auf Basis meiner Aussage. Ich habe eine sehr, sehr interessante Ansicht, ob die dann stimmt, natürlich, wenn ich es wüsste, aber ich glaube, dass sich unsere Firmenlandschaft extrem verändern wird. Es gibt ja jetzt schon Startups. Früher musste ich ein Startup gründen und hatte dann irgendwie eine Bewertung von 1 Million, wenn ich 10 Mitarbeiter hatte. Heute gibt es Startups, die haben 2 Mitarbeiter und haben 1 Milliardenbewertung. Und ich glaube, dass diese, ich glaube, die Startup-Szene wird sich nochmal vergrößern. Ich glaube aber, dass sich aus dieser vergrößerten Startup-Szene viele neue Ideen, Geschäftsfelder, Businesses entwickeln, wo dann, und das ist immer, Leute haben ja immer Angst, wenn die Firma, die 1 Million Mitarbeiter hat, hops geht, dann sind da 1 Million Leute arbeitslos. Ich glaube A, nicht, dass das passiert, dass irgendeine Firma sozusagen dann pleite geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es am Ende wahrscheinlich 10.000, 20.000 neue Firmen geben wird, die 5 bis 10 Mitarbeiter hat, die dann auch extrem viele Arbeitsplätze geschaffen haben. Und dass sich das eben von vielen großen Firmen, die in Deutschland den DAX ausmachen, vielleicht shiftet hin zu mehreren kleinen mittelständischen Firmen. Und ich hoffe, dass es in Deutschland auch der Fall sein wird, weil ich natürlich auch als Deutscher eine Motivation habe, den Standort Deutschland auch da groß zu machen, auch im Tech-Bereich. Ich glaube, dass genau diese KI-Technologie uns das ermöglichen wird, neue Geschäftsfelder zu erschließen, neue Businesses, neue Firmen und dann weiterhin viele Arbeitsplätze schaffen, wo dann natürlich die Jobs anders sind, wie sie heute sind. Vielleicht auch weg von dem produzierenden Gewerbe. Ich meine, wir sind ja sehr viel produzieren in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass der Shift irgendwann so ist, dass wir 50-50 sind. 50% produzieren, 50% Dienstleistung zum Beispiel. Mhm. Das ist so glaube ich, wird sich das durch Technologie verändern. Oder ich hoffe es. Ich fände es mega. Auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere da draußen sagt, nee, bitte nicht.
Ich meine, da hat man auch nur bedingt Kontrolle darüber, wie das dann in den nächsten Jahren aussieht. Was glaubst du, um da kurz an die Frage anzudocken, was für Eigenschaften von KI wird deiner Meinung nach dazu führen, dass sich so Firmenkonstrukte entwickeln? Ist das dann wirklich auch diese Autonomie der Agenten oder der KI-Systeme, die dann immer mehr ersetzt, was der Mensch macht, oder auch die Kreativität, die dadurch gefördert wird? Was sind so die Eigenschaften von KI, die dazu führen könnte?
Ich glaube, also ich skizziere jetzt mal so das Bild, wenn ich den Mut und das Geld hätte, ein Startup zu gründen, dann hätte ich sozusagen ein KI-System, das mir meine HR erledigt, autonom. Ein System, das mir meine IT-Angelegenheiten autonom erledigt. Ein System, das meine Finanzen automatisiert. Und also sozusagen in jedem klassischen Bereich hätte ich eine KI, die mir autonom Dinge erledigt. Und dann hätte ich in meinem Business, ich habe keine Idee, deswegen kann ich jetzt kein konkretes Beispiel nennen, wie mein Startup ausschauen würde. Aber ich hätte dann einen Research and Development Companion, der auf Basis von dem, was ich tue, wo ich hin will, was der Plan ist, vielleicht sogar ein bisschen gefeintuned ist. Also sprich, ich nehme ein KI-Modell und trainiere es auf eine ganz spezifische Art und Weise, wie ich es brauche, als Expertenmodell, dass es mir zur Seite steht. Ein bisschen in Anlehnung an das, was Spotify jetzt macht, eben zu sagen, wir haben nicht mehr Development-Teams von 5 Leuten, sondern 2 Menschen, eine KI. Also ich habe sozusagen einen KI-Companion, der mich einfach effizienter macht, mit dem ich Ideen bouncen kann, mit dem wir als Menschen Ideen bouncen können. Und die Hoffnung, die ich da hätte, wenn ich so diese Vision spinne, ist, wenn ich mich nicht um das ganze Finanzenthema kümmern müsste und nicht um das Customer Relationship Management und nicht um HR und nicht um all das und einfach nur meine Kreativität rauslassen kann und dann eine KI habe, die mir vielleicht noch eine Idee gibt oder ein bisschen mal das challenged, was ich sage. Also Vorstellung ist mega. Und wenn jeder Mensch so kreativ und frei arbeiten könnte in der Zukunft und das tun, was den Mehrwert bietet für einen selber, die Firma, die Gesellschaft und KI unterstützt, also nicht übernimmt nicht die Arbeit, sondern unterstützt und nimmt die Arbeit weg, die halt langweilig ist, cool. Einfach nur cool. Ja.
Mega schöne Vision und glaubt, ich glaube, man braucht jetzt auch nicht, also so Reiseplanung etc. Oder auch so Prozesse, die in großen Unternehmen entstehen, wenn das KI-System übernehmen kann, ich glaube, sind die meisten Leute glücklich, ja, und schon ja, Die ganze Ecke weiter. Und es sind auch viele Sachen, die, glaube ich, wir als Mensch einfach gar nicht machen sollten, aber die halt alles nicht gehen. Und ich glaube, da kann KI auf jeden Fall sehr gut supporten. Zum Abschluss noch die letzte Frage. Was wäre so dein Rat? Natürlich, it depends, zählt nicht als Antwort. Welchen Rat würdest du ein Unternehmen geben, wenn die jetzt sagen, so, boah, Agenten würde ich gerne irgendwie mit starten, aber wie greife ich da irgendwie an? So gedanklich, planungsmäßig, strategisch, was wäre so dein Tipp, den du da mitgeben würdest?
Ich würde sagen, überlegt euch, was ist denn euer Haupt-Painpoint? Also was ist der Business Case? Was für ein Problem wollen wir lösen? Nicht sagen, ich will es machen, sondern welches Problem will ich lösen? Und dann muss ich mich hinsetzen. Die können natürlich gerne uns als Experten mit reinholen. Die können andere Experten mit reinholen. Vielleicht haben sie eigene Teams. Aber dann muss ich mich hinsetzen und sagen, okay, was will ich lösen? Und dann muss ich mir tief in die Augen schauen und überlegen, ist es ein Problem, das KI lösen kann? Oder ist es GenAI, klassische KI? Ist es einfach Automatisierung? Oder sind es KI-Agenten? Und wenn die Antwort ist KI-Agenten, dann müssen die sofort und heute damit anfangen. Nicht warten und evaluieren und sagen, das müssen wir testen. Nee, wenn ich ein Business-Problem habe, wo ich weiß, dass KI-Agenten es lösen können, dann anfangen. Aber erstes Problem identifizieren und ganz offen und ehrlich damit umgehen, sagen, ist es jetzt Agentic oder ist es einfach bloß Automatisierung? Oder was ist es denn eigentlich? Ich glaube, so würde ich anfangen, weil alles andere wäre falsch. Punkt.
Sehr, sehr, sehr guter Punkt und nicht einfach nur mit KI-Agenten starten, weil es gerade irgendwie fancy ist und in überall in Medien steht. Ganz oft, ich finde das auch ganz schön, die unsexy Prozessautomatisierung gewinnt durch KI immer mehr an Relevanz und man hinterfragt auch immer mehr, was man so eigentlich tut. Also von daher sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke auch für deine Meinung, deine zahlreichen Antworten auf die ganzen Fragen, auf das coole Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit, dass du mit dabei warst. Sehr, sehr cool, nochmal zu erfahren, wie du so in das KI-Thema reingegangen bist und wie du so das Agententhema siehst oder auch ihr einfach bei ServiceNow. Danke für deine Zeit.
Cool. Ich sage auch danke, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also mach's gut, mein Lieber. Ciao, okay, ciao. Ciao.